Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Straftaten und Gefahren durch Gegner und Gegnerinnen von Corona-Maßnahmen. So stand das gleich zu Beginn der neuen Woche auf der Tagesordnung des Innenausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses. Anlass ist die neue Corona-Demonstration, die jetzt am Mittwoch in Berlin ansteht. Die Vergangenheit hat ja gezeigt, diese Demonstrationen können entgleiten. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat deswegen ein striktes Vorgehen der Polizei angekündigt. Was im Detail im Innenausschuss besprochen wurde, Landespolitikreporter Christoph Reinhardt fasst es zusammen.
Mehr als 750 Straftaten verfolgt derzeit die Berliner Polizei plus 40 Ordnungswidrigkeiten. Von den Molotow-Cocktails auf das Robert-Koch-Institut über Drohungen gegen Wissenschaftler, Beleidigungen und Sachbeschädigungen. Allen gemeinsam, so der Bericht des Innensenators, die Täter richten sich gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Die Polizei hat dazu eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet namens EG Quer, die zwar in der Abteilung für politisch motivierte Kriminalität von rechts angesiedelt ist, aber eben nicht nur Reichsbürger, Hooligans und andere Rechtsextremisten im Blick hat, sondern ein außergewöhnlich breites Spektrum von Unzufriedenen abdecke, so Innensenator Andreas Geisel.
Wir müssen aufpassen, dass wir durch diese Zuordnung in Richtung Extremismus nicht dort Verbindungen schaffen, die es bisher noch nicht gibt. Und wir müssen vor allem darauf achten, dass wir in unserer demokratischen Gesellschaft dialogfähig bleiben.
Einschnitte ins Demonstrationsrecht will Rot-Rot-Grün darum ausdrücklich nicht. Eine Beschränkung aller Demonstrationen auf 100 oder 500 Teilnehmer, wie Polizeipräsidentin Slowik anregte, unterstützte keiner der Abgeordneten. Auch wenn die Lage am Mittwoch bei zuletzt 6 Demonstrationen mit angemeldeten 5000 Teilnehmern heikel werden könnte, dass sich Tausende von Menschen versammeln, ausdrücklich um gegen Regeln zu verstoßen, sei eine neue Situation. So Polizeipräsidentin Slowik.
Wir haben natürlich immer Versammlungen, da haben wir Einzelne dazwischen, Einzelne, die sich nicht an Regeln halten, Einzelne, die Flaschen werfen, Einzelne, die Gewalttaten verüben. Aber dass ganze Versammlungen von Tausenden sich nicht an Regeln halten, das ist die Besonderheit.
Das Ziel vieler Demonstranten sei es, die Auseinandersetzung mit der Staatsmacht zu suchen und Bilder wie im August zu produzieren, als Demonstranten Absperrungen am Bundestag überwunden hatten. Die AfD machte die Regierungen für die Radikalisierung einiger Demonstranten verantwortlich. Der fraktionslose Abgeordnete Wild sprach von einer Erkältungswelle. Mit der Grippe verglich der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Woldeit die zuletzt 360 Berliner Todesfälle.
Ich glaube, zum großen Prozentzahl über 90% in einem Altersbereich 80 plus. Das ist in der Tat tragisch. Aber wir hatten in der normalen Influenza-Welle im Jahr 2017, 2018 knapp 1200 Tote in Berlin.
Die grüne Abgeordnete Tomiak sprach von einer sehr kleinen, aber sehr lauten Gruppe, die die Maßnahmen ablehne und warb um Dialogbereitschaft.
Aus dem Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses war das Christoph Reinhardt. Und damit zur Brandenburger Landesregierung. Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit. Das war das Motto, als sich die Brandenburger SPD, CDU und Bündnis 90 Die Grünen zum ersten Kenia-Bündnis des Landes zusammenschlossen. Ein Jahr ist die Unterzeichnung dieses Koalitionsvertrags jetzt her. Zeit für eine Zwischenbilanz fanden die Fraktionsvorsitzenden und die Opposition und trafen sich dazu im Landtag. Was dabei rumkam, Landespolitikreporter Thorsten Südow fasst es zusammen.
Die Covid-19-Infektionsgefahr und das Einschleppen der afrikanischen Schweinepest haben das erste Jahr der rot-schwarz-grünen Regierungskoalition in Brandenburg überschattet und den fairen Umgang der drei Partner herausgefordert, bilanziert CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann.
Man kann schon sagen, dass die Krise diese Koalition auch zusammengeschweißt hat, gelernt haben, dass wir uns auch aufeinander verlassen können.
In dieses Horn stößt auch Petra Butke, Landtagsfraktionschefin der Bündnisgrünen.
Wir kommen am Ende gemeinsam zu guten Ergebnissen für dieses Land.
Und für Erik Stohn, den SPD-Landtagsfraktionschef, haben die vergangenen Monate deutlich gemacht, wo es beim digitalen Lernen in Brandenburg leider noch klemmt.
Wir wissen jetzt, wo WLAN benötigt ist. Wir wissen jetzt, wo es Fortbildungsbedarf bei den Lehrern gibt. Wir wissen jetzt, wo der Breitbandanschluss vielleicht noch gelegt werden muss, wie entsprechend Digitalausstattung sein könnte an den jeweiligen Schulen.
Mehr Richter und Staatsanwälte eingestellt. bereitgestellt, 110 Millionen Euro jährlich zusätzlich für die mehr als 50 Krankenhäuser zwischen Templin und Forst und neue Bahnwerkarbeitsplätze in Cottbus. Alle drei Koalitionsfraktionschefs bemühen sich, Erfolge im ersten Jahr aufzulisten. Doch Jan Rittmann von der CDU thematisiert auch Spardruck in den nächsten Jahren und den Anspruch, 2023 einen konsolidierten Landeshaushalt vorzulegen. Und die Opposition? Die übt Kritik. Die Freien Wähler zeichnen das Bild einer Koalition der gebrochenen Versprechen. Die Alternative für Deutschland kritisiert die Corona-Einschränkungen und dass der Verfassungsschutz die Partei im Visier habe. So Fraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Dass es wirklich zu Lasten der Demokratie im Land geht, des Dialogs, der Meinungsfreiheit, und das ist das Schlimmste, was so eine Regierung uns antun kann.
Das rot-schwarz-grüne Regierungsbündnis bleibe seit einem Jahr bei Ankündigungen stehen, sagt der linken Landtagsfraktionschef Sebastian Walter. Und die Solo-Selbstständigen würden in der Pandemie alleingelassen.
Ein Jahr rot-schwarz-grün in Brandenburg. Landesregierung und Opposition haben eine Zwischenbilanz gezogen. Mit Abstand natürlich. Thorsten Südow aus der landespolitischen Redaktion war das dazu. In Asylunterkünften lässt sich in der Regel nicht so gut Abstand halten. Die Flüchtlingsheime gelten als Corona-Hotspot. Viele von ihnen standen deswegen in der ersten Corona-Welle unter Quarantäne, auch welche in Brandenburg. Stellt sich jetzt die Frage, ob sich seitdem was getan hat? Sind die Heime dieses Mal in der zweiten Welle besser geschützt? RBB-Reporterin Lucia Heisterkamp ist dem mal nachgegangen in der Sammelunterkunft in Müncheberg.
Zwei Betten auf knapp 14 Quadratmetern. Das kleine Zimmer teilt sich Mehersia mit seinem Mitbewohner. Der Mann aus Pakistan trägt Maske. Auf dem Fensterbrett steht eine Flasche Desinfektionsmittel. So versucht er, sich vor Corona zu schützen. Im gesamten Gebäude gilt die Regel, 1,50 Meter Abstand halten. Doch wo über 100 Menschen auf 4 Stockwerken zusammenleben, ist das eine Herausforderung, sagt der Leiter der Unterkunft, Stephanus Bratengeier.
Das ist nicht einfach zu handeln, aber bis jetzt sind wir auch da ganz gut gefahren. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Corona-Fall. Wir hatten einen Corona-Verdacht, der hat sich dann Gott sei Dank als negativ herausgestellt.
Um zu verhindern, dass das Virus von außen in die Unterkunft dringt, wurde ein Übernachtungsverbot für Besucher verhängt. Doch auch die Geflüchteten selbst könnten sich anstecken, etwa beim Einkaufen. Wie schnell sich Corona in Asylunterkünften ausbreiten kann, zeigen die Erfahrungen aus der ersten Welle. In ganz Deutschland standen Flüchtlingsheime unter Quarantäne. In Brandenburg hatten sich im Juni 1,7% aller Geflüchteten in Asylunterkünften mit Covid angesteckt, bei zeitgleich 0,1% der Brandenburger Allgemeinbevölkerung. Neue Konzepte wurden seitdem nicht entwickelt, anders als etwa in Pflegeheimen. Geflüchtete würden wie Menschen zweiter Klasse behandelt, kritisiert Christian Raschke vom Aktionsbündnis MOL.
Wir haben auch ältere Menschen, Menschen mit Lungenkrankheiten, Menschen mit Vorerkrankungen. Auch die sind weiter hier untergebracht und werden nicht in sichere Wohnungen untergebracht.
Zuständig für die Unterbringung der Geflüchteten ist der Landkreis.
Lucia Heisterkamp war das zur Situation in Asylunterkünften während Corona. Mehr über das Coronavirus herausfinden, das ist gerade das tägliche Brot für viele Wissenschaftler und Forscher. Jetzt startet dazu eine neue Antikörperstudie in Berlin-Mitte. Mindestens 2000 Teilnehmer sollen dazu befragt werden. Einzelheiten dazu von RBB-Reporter Raphael Knob.
Wie viele Menschen hatten eine Covid-19-Infektion, aber keine Symptome? Welche Personengruppen sind häufiger infiziert? Und wo gibt es in der Stadt, im Bezirk, mögliche Infektionshotspots? Das sind drei zentrale Fragen, die Claudia Santos-Hövener, Studienleiterin vom Robert-Koch-Institut, mit Hilfe der Studie beantworten möchte.
Was wir uns erhoffen, ist, hier im urbanen Raum natürlich mehr Informationen zu Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Risikogruppen zu identifizieren, die wir vorher im ländlichen Raum nicht gesehen haben, sowas wie Wohnsituation, Wohnumgebung, mehr lebensweltlicher Bezug, der ja einfach hier in Berlin viel diverser ist.
Es ist die erste RKI-Studie im urbanen Raum in der zweiten Welle. Berlin-Mitte gilt deutschlandweit als einer der Infektionshotspots. Alleine in den letzten 7 Tagen wurden hier 1300 Neuinfektionen gemeldet. Schon 2% der Menschen im Bezirk waren bereits positiv infiziert. Ähnliche Studien wurden bereits durchgeführt, aber eben in der ersten Welle im Frühjahr in Bayern, Baden-Württemberg im ländlichen Raum.
Uns interessiert auch, wen betrifft es jetzt? Weil am Anfang waren natürlich in Orten wie Kupferzell waren eher Menschen Skirückkehrer betroffen. Das waren häufig wohlhabendere Menschen. Und jetzt ist die Frage, inwieweit auch die soziale Lage hier einen Effekt hat und vielleicht auch jetzt Menschen mehr betroffen sind, die sowieso vulnerabler und prekärer leben.
Die Studie basiert auf Antikörpertests, heißt, dem Probanden wird Blut abgenommen. Außerdem müssen sie Angaben zu möglichen Krankheitssymptomen oder bereits vorliegenden Testergebnissen machen. 8000 Menschen aus dem Bezirk wurden stichprobenartig angeschrieben. Mindestens 2000 Menschen sollen untersucht und befragt werden. Die ersten Daten hat bereits Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel von den Grünen geliefert.
Es sind ja 8000 Menschen angeschrieben worden und 1000 haben sich bereits zurückgemeldet. Es dauert nicht lange, insofern kann ich nur appellieren, dazu beizutragen, dass diese Studie erfolgreich und das heißt mit ausreichend Probanden und Probandinnen durchgeführt werden kann.
3 Wochen lang bis Anfang Dezember werden jetzt alle Daten gesammelt. Sollten positive Tests darunter sein, werden die Probanden sofort kontaktiert.
Erste Ergebnisse dieser Studie sollen dann Ende Januar, Anfang Februar vorliegen. Informationen von rbb-Reporter Raphael Knob waren das. 2 Jahre und 3 Monate Gefängnis bekommt ein Syrer wegen gefährlicher Körperverletzung. So das Urteil des Landgerichts Frankfurt-Oder. Der Mann hat im August 2018 zusammen mit anderen Asylbewerbern den Frankfurter Club Le Froche mit Messern und Stangen angegriffen. Die Tat hatte bundesweit Aufsehen erregt. Vor Gericht sind insgesamt 5 Männer angeklagt. Jetzt gab es aber zunächst nur ein Urteil. RBB-Gerichtsreporterin Dorit Kirmser.
Der 41-jährige Syrer sitzt bereits seit mehreren Monaten eine Haftstrafe wegen versuchter Vergewaltigung ab. Insgesamt muss der Mann nun 2 Jahre und 3 Monate im Gefängnis bleiben. Zudem soll er nach Angaben des Frankfurter Oberbürgermeisters René Wilke aus Deutschland ausgewiesen werden. Im August 2018 soll der Syrer gemeinsam mit mehreren Landsmännern den Frankfurter Club Le Froche überfallen haben. Mit Steinen und Knüppeln seien sie auf die Besucher losgegangen. Dabei wurden 7 Menschen verletzt. Wegen des Überfalls wurden insgesamt 5 syrische Flüchtlinge angeklagt. Das Verfahren gegen die 4 anderen wurde wegen der Corona-Beschränkungen abgetrennt und soll im kommenden Jahr beginnen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.
Informationen von rbb-Reporterin Dorit Kirmser. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jessica Wiener. Nachzuhören auch unter inforadio.de.
Inforadio Podcast.